Inwiefern eine Sachbuchveröffentlichung für dich langfristig einen echten Unterschied machen kann, wie du dein Sachbuch gliedern und strukturieren solltest, damit es richtig gerne gelesen wird, und drei Schreibtipps, mit denen du sicherstellst, dass du auch wirklich durchs Ziel läufst. Viel Spaß! Der Buchschreiben-Podcast für alle, die ein Buch schreiben und veröffentlichen möchten. Okay, wir legen los. Wenn du ein eigenes Sachbuch schreiben möchtest, dann darfst du dir zunächst mal Gedanken darüber machen, was du eigentlich damit erreichen möchtest. Denn man könnte jetzt sagen, ne, das ist jetzt sehr egoistisch, ne, du möchtest Verkäufe oder du möchtest eine höhere Reputation oder so. Ja klar, das wirst du alles erreichen, aber möchtest du nicht wirklich auch eine Idee vermitteln? Möchtest du nicht wirklich eine Botschaft raussenden und verbreiten? Und wenn du das für dich einmal klar gemacht hast, dann werden die folgenden Schritte wesentlich leichter von der Hand gehen. Das heißt, stell dir vor, es wäre gesichert, dass dein Buch wirklich vermarktet werden würde, dass Menschen das lesen würden, Menschen aus deiner Zielgruppe. Und was würdest du jetzt mit diesem Buch, was würdest du sozusagen mit der Lektüre deiner Leser anfangen wollen? Und höchstwahrscheinlich möchtest du ein Buch, das auch wirklich gerne gelesen wird. Und darauf werden wir jetzt in den folgenden Minuten immer wieder drauf zurückkommen. Lass uns aber zunächst nochmal kurz bei den Motiven bleiben. Ich hatte das eben gerade schon angedeutet. Reputation, ja, auf jeden Fall. Stell dir vor, dass irgendjemand nach dir googelt und dann sieht dieser jemand, oh, ne, die Person hat ein Buch verfasst zu genau diesem Expertenthema. Und das macht was mit den Menschen unterbewusst. Ja, du festigst deine Autorität, du hebst dich ab von deinen Mitbewerbern. Ich gehe mal davon aus, dass du irgendetwas anbietest, selbstständig, freiberuflich, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Und ein Sachbuch, ja, nicht viele Menschen haben ein Sachbuch veröffentlicht. Es kann eine gute Art und Weise sein, eben seine Reputation zu steigern und vor allem auch langfristig zu steigern. Denn überleg mal, so in 5 oder sogar in 10 Jahren, wenn du dann sagen kannst, ja, vor 5 oder eben vor 10 Jahren habe ich bereits ein Buch zu diesem und jenem Thema geschrieben, das macht wirklich Eindruck. Und das wird eben deine Verhandlungsposition stärken. Und so weiter. Das sind alles mal so Sachen, wo ich sage, ja, das ist wirklich ein direkter Vorteil. Natürlich gibt es auch immer die finanzielle Komponente, die finanzielle Perspektive. Du wirst zum Beispiel höhere Tages- oder Stundensätze verlangen können, je nachdem, was du anbietest. Wenn du Beratung oder andere Dienstleistungen anbietest, dann kann es dazu kommen, dass du wirklich sagst, okay, ich bin jetzt ein Buchautor, ich bin eine Buchautorin, und es wäre irgendwie seltsam, wenn ich mich hier jetzt quasi mit diesem neuen Status unter Wert verkaufen würde. Oder aber auch, ne, wenn du deine eigene Zeit verkaufst, weil du Speaker bist oder weil du Talkshow-Gästin bist irgendwo, auch dann wird es positiv auf deine Personenmarke einzahlen, wenn du ein Sachbuch veröffentlicht hast. Dann gibt es aber auch noch einen indirekten Nutzen. Also zum Beispiel dann, wenn es darum geht, dass du Menschen beeinflussen möchtest. Und man könnte sich jetzt fragen, ja, ist denn der Einfluss von Sachbüchern wirklich so groß? Ich würde sagen, ja, teilweise schon. Also zwei Beispiele, einmal ein Positiv, einmal ein Negativbeispiel. Annalena Baerbock, die du sicherlich kennst, die hat Anfang 2021 ein Sachbuch veröffentlicht. Und naja, das Buch ist ihr dann ein halbes Jahr später während des Bundestagswahlkampfes auf die Füße gefallen. Das heißt, hier wurden viele Menschen beeinflusst durch ein Sachbuch auf negative Weise. Und dann gibt es aber auch viele Positivbeispiele. Du kennst bestimmt Titel wie Der Alchemist oder Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie oder Rich Dad, Poor Dad oder so. Ja, das sind alles Sachbücher, die einst geschrieben wurden und von denen viele Menschen heute sagen würden, ja, das hat meinen Lebensweg zumindest ein kleines bisschen beeinflusst. Ich will nicht sagen, das Leben verändert, das wäre ein bisschen pathetisch, aber du weißt, was ich meine. Also Bücher können schon was auslösen in Menschen und gerade Sachbücher und vor allem auf der unterbewussten Ebene. Es ist also nicht so auf der bewussten Ebene, es ist nicht so wie bei einem Krimi oder so, dass man sich hinsetzt und dann mit einem Tee auf der Couch und dann irgendwie guckt, oh, wer ist der Mörder oder so. Das ist wirklich auf der unterbewussten Ebene passiert ganz viel. A, wenn du ein Sachbuch schreibst und veröffentlichst und B, auch als Rezipient, also wenn du einen Anbieter suchst und dann merkst, okay, diejenige oder derjenige hat ein Buch zu dem Thema verfasst, das hat schon eine andere Wirkung. Und das sind also die beiden Nutzenebenen. Wenn du dir bezüglich deines gesetzten Themas oder deiner gesetzten Fragestellung unsicher bist, ob das wirklich so passt und ob das interessant ist und ob das mehrwerthaltig ist und ob das Menschen interessieren könnte, kannst du folgendes Gedankenexperiment wagen. Stell dir vor, jemand aus deiner Zielgruppe hätte dein Buch gelesen und würde danach auf eine Grillparty fahren und ja, wie durch Zufall würde dein Themengebiet dort auch Thema sein auf dieser Grillparty, zumindest für einige Sekunden. Ja, man kennt das da, man sitzt da mit Freunden und lässt sich das Essen schmecken und die Getränke und so weiter. Und dann geht es ja gesprächsmäßig häufig so von Hölzchen zu Stöckchen und so weiter. Und dann taucht irgendwann mal dein Expertenthema auf und dein Leser erzählt dann eben von deinem Sachbuch und erwähnt das eher so beiläufig und sagt eben, naja, ich habe da neulich dieses Buch gelesen, das war hier von der Person so und so. Und die hatte irgendwie diese Frage, war dann irgendwie sowas wie, und dann kommt diese Fragestellung. Und das war ganz gut gemacht, ne? Der hat das dann so gegliedert, der hat dann so das und jenes mit reingebracht und ne, die Studie und das und dieses und jenes. Das war echt cool. Genau, und würde dann eben auf diese Weise indirekt so eine Empfehlung aussprechen. Und wenn dein Buchthema das quasi erfüllt, also wenn du dir vorstellen kannst, dass jemand so über dein Buch redet, also dass jemand wirklich griffig versteht, worüber du da geschrieben hast, dann ist das ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, dass du wirklich mit deiner Fragestellung ins Schwarze getroffen hast, dass du auch bündig bleibst, dass du kurz bleibst, dass du griffig bleibst und dass Menschen dich wirklich gut verstehen. Lass uns dann kurz darüber sprechen, was ein Sachbuch eigentlich ist, denn es gibt ja das Sachbuch, es gibt den Ratgeber und es gibt das Fachbuch. Und die drei sind tatsächlich wesensverwandt, weil es ist alles Non-Fiction. Aber es gibt da nochmal gewisse Unterschiede. Das Sachbuch beantwortet eine klare Fragestellung und ist adressiert von einem Experten, also von dir in dem Fall, an ein größeres Zielpublikum, das nicht vom Fach ist, also an ein Laienpublikum. Das Fachbuch hingegen, da ist es genau umgekehrt, da ist es so, dass du als Experte schreibst für andere Experten. Also in der Unibibliothek, da finden wir lauter Fachbücher, denn da wird Wissen vorausgesetzt. Und der Ratgeber, der fällt da so ein bisschen aus der Reihe. Das heißt, der Ratgeber möchte den Leser von A nach B begleiten und führen. Ja, wie du in X Wochen Y Kilo verlierst. Oder so. Natürlich gibt es auch diverse Mischformen, ja, so sehr modern sind so Interviewbücher zum Beispiel oder auch Ratgeber mit Sachbuchanteilen oder Sachbücher mit Ratgeberanteilen. Aber du verstehst, dass du dich auch hier ein bisschen festlegen möchtest. Ja, das Sachbuch hat, würde ich sagen, also klar, neben dem Fachbuch, aber das Fachbuch wird eher so in akademischen Kreisen gehandelt. Das Sachbuch bringt dir ein höheres, besseres, größeres Standing. Der Ratgeber ist ein bisschen leichter verdaulich. Das ist eine strategische Frage, wie du dich da positionierst. Und was könnten Beispiele sein für die verschiedenen Gattungen? Ich hätte das eben mit dem Ratgeber schon angedeutet. Also wenn du ein Sachbuch schreiben würdest zum Thema Ernährung oder Abnehmen, dann könnte ein Thema sein sowas wie ne, die Essenslüge, ja, warum uns die Lebensmittelindustrie krank macht und wie wir uns schützen können. Und ein Fachbuch hingegen würde dann wirklich in die Tiefe gehen und würde sagen sowas wie Adipositas und ernährungsmedizinische Interventionen, evidenzbasierte Ansätze in Prävention und Therapie. Also das ist wirklich nicht für den breiten Markt, sondern wirklich nur für Fachleute. Und das erste hingegen, das ist so eine These, die man dann quasi in diesem Sachbuch besprechen kann. Und eben der Ratgeber, der würde ganz klar sich an die Seite des Lesers stellen und würde sagen, okay, ich geleite dich jetzt von deinem jetzigen Punkt, du bist, weiß ich nicht, 3 Kilo übergewichtig zu Normalgewicht. Ich zeige dir, wie du in 14 Tagen 3 Kilo verlieren kannst. Das wären mal so drei Beispiele für die drei verschiedenen Gattungen. Dann darfst du dir Gedanken über die Zielgruppe machen. Hier kommen wir wieder zu dem eingangs erwähnten, ja, du möchtest auch wirklich für deine Leser etwas schreiben, du möchtest deine Leser bewegen. Wer ist deine Zielgruppe? Also du darfst auf gar keinen Fall dir denken, ja, ich mache mal ein Sachbuch und ich packe da irgendwie alles rein, was ich weiß. Und ja, lesen sollst du irgendwie auch, ja, jeder, für den das irgendwie interessant ist. Das ist keine professionelle Herangehensweise an die Erstellung eines Sachbuches. Denn nochmal, du brauchst eine große Idee, du brauchst eine Idee, die du vermitteln möchtest, du brauchst ein Konzept, du brauchst eine Fragestellung und dann brauchst du aber eben auch eine Zielgruppe. Und natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt und es ist nicht messerscharf. Natürlich gibt es links und rechts noch Abweichlerpositionen. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist der, geh nicht so sehr nach demografischen Merkmalen, also Alter, Geschlecht, Wohnort oder so. Das ist gar nicht so wichtig. Und das beste Beispiel, das ist ein bisschen kontrovers, aber das halten wir, glaube ich, gut aus. Stell dir vor, du würdest ein Buch schreiben wollen für AfD-Wähler. Oder du würdest ein Buch schreiben wollen für Grünen-Wähler. Tja, und hier sehen wir schon, warum du mit demografischen Merkmalen gar nicht so gut vorankommen würdest, denn es gibt ja 20-jährige AfD-Wähler und 40-jährige AfD-Wähler. Es gibt 30-jährige Grünen-Wähler und 60-jährige Grünen-Wähler. Es gibt Männer, die die AfD wählen. Es gibt Frauen, die die AfD wählen. Es gibt Männer, die die Grünen wählen. Es gibt Frauen, die die Grünen wählen. Und an wen wolltest du dich denn jetzt richten? Natürlich gibt es immer gewisse Themenbücher, und wenn du wirklich, ich sag mal, im Bereich Männergesundheit oder so unterwegs bist, klar, dann wirst du eher an Männer schreiben, aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel willst du dich an sogenannten psycho- oder soziografischen Merkmalen orientieren. Also, welche Werte vertreten die Menschen, die dein Buch lesen? Welche Einstellungen, welche Meinungen, mit welchen anderen Menschen umgeben sich deine Zielleser in der Regel? Das kannst du dir auch schon mal merken und auch schon mal irgendwo notieren, weil hier kommt es natürlich auch darauf an, ja, auch so das soziale Milieu und sowas, das spielt alles eine Rolle. Auch hier kommt es wieder darauf an, für wen möchtest du schreiben und was möchtest du vermitteln? Und achte darauf, dass es auch wirklich von einer breiten Masse von deiner Zielgruppenleserschaft gut verstanden werden kann. Wenn wir das geklärt haben, machen wir uns Gedanken über die Buchstruktur. Also wie kannst du dein Sachbuch gliedern und wie kannst du hier gut voranschreiten? Das Thema ist relativ komplex. Zu meinem Team gehört eine Sachbuchlektorin, die 12 Jahre Programmleiterin war bei einem namhaften großen deutschen Sachbuchverlag. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst bei diesem Schritt, und ich kann dir das nur empfehlen, dann wende dich gerne an uns. Du findest die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Aber du kannst einmal für dich allein so ein bisschen experimentieren. Und dafür sind folgende Tipps sehr, sehr gut. Erstens, ganz übergeordnet, stell dir vor, du hättest irgendwo einen Konferenzraum und du könntest dort mal so 50 bis 100 Leute deiner Zielgruppe hineinladen. Und in den Konferenzraum, da gäbe es eine kleine Bühne, auf die würdest du dich stellen und dann würdest du referieren. Du würdest über dein Thema, über deine Fragestellung referieren. Und vorausgesetzt, all deine Zuhörer, die sich eben in diesem Raum befinden, die haben auch wirklich Lust, das sich alles anzuhören. Und frage dich dann, ja, wie würdest du diesen Vortrag strukturieren? Und das gibt dir schon mal so eine erste grobe Grundhilfe, wie du dein Buch angehen kannst. Im Folgenden gibt es für dich drei Schritte, die du gehen kannst, um dein Manuskript zu erstellen. Der erste Schritt besteht daraus, dass du einmal alles aufschreibst, was dir zu deiner Fragestellung einfällt. Und ich meine wirklich alles, sei hier wirklich, ja, rigoros, einfach alles niederschreiben. Und bitte halte dich pro Punkt sehr kurz. Ja, du willst hier keine langen Romane schreiben, du möchtest nichts ausformulieren, sondern nur Stichwörter oder Halbsätze. Das reicht vollkommen aus. Im besten Fall nimmst du dir auch Karteikarten. Gleich für Schritt 2 wäre das wichtig, aber du kannst es auch auf einem, ja, Blatt Papier machen, einfach auf einem Papier. Und du willst wirklich einmal alles aufschreiben, also alles, was dir einfällt, jedes Unterthema, jedes Oberthema, jedes Argument, jede Umfrage, von der du mal gehört hast, die relevant werden könnte, ja, jedes Zwischenspiel und jede Zusammenarbeit und so weiter. Alles möchtest du einmal aufschreiben. Denk auch immer noch mal wieder zurück an das, was wir ganz zu Anfang gesagt haben. Ja, rekapituliere, für wen schreibst du und achte darauf, dass du wirklich relevante Informationen bereitstellst für deine Leser, dass du sie nicht überforderst, sowohl inhaltlich als auch sprachlich nicht. Und dann kannst du auch nochmal forschen, okay, ne, passt das hier wirklich ins Buch oder muss ich noch was anderes hinzufügen? Auf diese Weise kannst du eben eine große Map erstellen mit allen möglichen Unterthemen, mit allen möglichen Punkten und Sachen, die du reinpacken möchtest. Dann kannst du im zweiten Schritt anfangen, das alles mal so zu Sinnabschnitten zusammenzufassen. Das müssen noch keine Kapitel sein, aber ja, darauf läuft es am Ende hinaus. Das kann man jetzt hier so rein über Ton nicht so gut abbilden, aber du kannst es dir bestimmt vorstellen. Also stell dir vor, du hättest dich jetzt über deinen Tisch gebeugt und da wären ganz viele Karteikarten. Hättest du hier Zahlen, Daten, Fakten, die Umfrage und die Studie und das Argument und das Kapitel, das Thema und den Fernsehausschnitt und das und jenes und so weiter, die Perspektive und den Erfahrungsbericht und so weiter. Und dann schau mal, dass du das alles quasi so zusammenschiebst, dass es dann eben gut passt. Ne? Dass eben in Kapitel 1 ist dann eben dieses und jenes und in Kapitel 2 wäre dieses und jenes. Ne? Wie gesagt, ist das hier über Audio, über Ton alles ein bisschen sehr abstrakt, aber du verstehst sicherlich die Richtung. Und im dritten Schritt würdest du dann Kapitelentwürfe verfassen und dabei darfst du darauf achten, dass du je Unterkapitel, also sowohl pro Kapitel, aber auch eben pro Unterkapitel, dass du immer nur eine Idee unterbringst. Ja, also auch hier, ne, es ist ein Dienst am Leser, es ist ein Dienst einer Leserin und du möchtest niemanden in Anführungsstrichen überfordern mit zu viel Inhalt, mit zu viel Text, mit zu viel Überfrachtung, sondern guck, dass du wirklich pro Sinnabschnitt eine Idee präsentierst. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, klingt gut, aber wie kann ich denn die einzelnen Kapitel aufbauen? Das entscheidet jede Autorin, jeder Autor für sich. Da gibt es bestimmte Stile, es gibt bestimmte Methoden, wie du das machen kannst. So als grobes Muster kann man sagen, es ist immer gut, wenn du dein Kapitel beginnst mit einer Anekdote oder mit einem Aufreger oder generell einem Aufhänger. Das heißt, irgendwas Emotionalem, was den Menschen wirklich so ein bisschen wachrüttelt und reinzieht in dieses Kapitel. Dann möchtest du all deine Sachpunkte vortragen, deine Argumente vorbringen, Zahlen, Daten, Fakten nennen, Umfragen, Erlebnisse, Erfahrungen und so weiter. Dann möchtest du auf jeden Fall auch Geschichten erzählen, Emotionen transportieren. Das kannst du entweder wirklich als eigenen Abschnitt oder zwischendrin machen. Und dann möchtest du das Geschriebene nochmal zusammenfassen, in den Gesamtkontext einbetten und dann zum nächsten Kapitel überleiten. Ja, wie immer klingt es hier über Audio, über Ton ein bisschen sehr abstrakt. Ja, ich habe das mal zusammengefasst in einer Art Checkliste. Die findest du auf unserer Website. Den Link dazu packe ich dir auch in die Shownotes. Da kannst du dann nochmal reinschauen und das wirklich nochmal gebündelt alles dann nachschauen. Okay, und dann generell drei Schreibtipps. Ja, ich empfehle dir, dass du folgende drei Sachen beherzigst, während du ja wirklich zum Stift greifst oder digital an die Tastatur schreitest. Das erste, Recherche, Recherche, Recherche. Klar, bei Fachbüchern ist es nochmal gewichtiger, aber auch bei Sachbüchern ist es so, das muss inhaltlich wirklich alles wasserdicht sein. Ja, also da darf nichts verrutschen, denn du möchtest dir vergegenwärtigen, dein Buch bleibt ja mit dir und deinem Namen auf ewig verbunden, ja? Also natürlich wird nicht das Marketinglicht für alle Zeiten auf dein Buch scheinen, das ist schon klar. Aber wenn du das Buch verkaufst und wenn du es an Leser herausträgst, nochmal, ne, du möchtest etwas erreichen, ne? Du möchtest ja Menschen beeinflussen, du möchtest Informationen weitergeben, du möchtest auch für dich werben. Das sollte schon wirklich alles gewissenhaft durchgegangen worden sein. Inhaltlich muss das alles stimmen. Perfektion ist so ein Schlagwort, ja. Also vermutlich gibt es kein einziges Sachbuch da draußen auf der Welt, was wirklich perfekt wäre inhaltlich. Aber das sollte schon dein Anspruch sein. Nochmal, du kannst, wenn du das Buch veröffentlicht hast, nicht einfach wieder aufs Löschen-Knöpfchen drücken und sagen, ja, doch nicht, ich ziehe es wieder zurück, sondern wenn du es einmal veröffentlicht hast, dann ist es auf dem Markt, dann ist das mit dir verbunden und du solltest dir wirklich Gedanken darüber machen, was du in dieses Buch hineinschreibst und das sollte wirklich nach allen Seiten hin abgeklopft sein. Zum Thema Lektorat kommen wir gleich noch, aber vielleicht kannst du auch Fachkolleginnen oder Fachkollegen drüber schauen lassen. Das ist etwas, was ich dir wirklich ans Herz lege, dass das alles wirklich gut recherchiert ist. Das zweite ist ein bisschen kürzer. Inhaltsverzeichnis first und ausformulieren second. Es gibt ganz viele Autoren, die beginnen damit, ein eigenes Buch zu schreiben und brechen zwischendurch irgendwann ab, weil sie den Faden verlieren und dadurch eben auch die Motivation. Und das wird dir seltener passieren, wenn du dir vorher überlegt hast, okay, ganz klar, Kapitel 1 ist so, Kapitel 2 so, Kapitel 6, 7, 8 so und so. Das wird dich motivieren, dran zu bleiben. Und der dritte Schreibtipp ist der, dass du, Achtung, das ist jetzt ein bisschen unwissenschaftlich formuliert, wenn du Kapitel neu entwirfst und Text neu schreibst, dann werden andere Bereiche in deinem Gehirn aktiviert, als wenn du Text überarbeitest. Nochmal, es ist alles etwas unwissenschaftlich ausgedrückt, ich bin kein Neurobiologe, aber man kann so sagen, ne, so diese kreative Gehirnhälfte, die wird angezapft, wenn du wirklich Text neu verfasst. Und die analytische Hirnhälfte wird angezapft, wenn du Text überarbeitest und du möchtest schauen, dass sich diese beiden Areale sozusagen nicht in die Quere kommen. Also du wirst es auch spüren, wenn du anfängst, nach jedem Satz erstmal diesen einen Satz wieder zu korrigieren und zu überarbeiten, darüber nachzudenken, dann wird es dir schwerer fallen, in diesen Flow-Zustand zu geraten, den wir uns alle beim Arbeiten, beim produktiven Arbeiten so sehnlichst wünschen. Mach dir Blöcke, also sag, okay, jetzt schreibe ich 2 Stunden ein Kapitel oder diesen ganzen Tag schreibe ich nur Kapitel und entwerfe etwas, bin kreativ. Und beim nächsten Zeitabschnitt, ob es jetzt Blöcke sind oder nur der nächste Tag, da überarbeitest du einmal alles. Und das kannst du dann in mehreren Runden dann so weitermachen. Solltest du eine Lektorin oder einen Lektor hinzuziehen? Auf jeden Fall ja. Also theoretisch wäre das nicht nötig. Aber in der Praxis wirst du auch sehen, sobald du das erste Mal deinen eigenen entworfenen Text zurückbekommst vom Lektorat, dann wirst du sehen, dass vermutlich viel rot sein wird. Aber das ist kein schlechtes Zeichen. Das heißt nicht, dass du schlampig oder schlecht gearbeitet hättest, sondern das sind in der Regel sehr konstruktive Vorschläge deiner Lektorin oder deines Lektors, die den Text wirklich qualitativ verbessern. Und es geht hier nicht darum, dass der Lektor dafür zuständig wäre, deinen Text sprachlich schön zu schleifen. Das ist, was der Laie oft annimmt. Nein, der Lektor ist eher dafür da, um sicherzustellen, dass du inhaltlich und konzeptionell in der Spur bleibst. Und ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Also jeder, der einen Anspruch an sich und sein Werk hat, der muss einen Lektor beschäftigen, der ihn über den Manuskripterstellungsprozess hinweg begleitet. Weil es gibt so viele Dinge, auf die man nicht kommt, die man übersieht. Vor allem dann, wenn man im Thema steht, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und eine Lektorin, ein Lektor, die sind eben dafür da, dich konzeptionell in der Spur zu halten, dich auf logische Brüche, auf inhaltliche Ungereimtheiten aufmerksam zu machen. Und das kann ein Lektor eben alles für dich leisten. Wir von der Buchschreiberei, wenn du Interesse hast, wir können dir auch Lektoren vermitteln. Wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit einer Sachbuchlektorin, die viele Jahre lang Programmleiterin war bei einem großen, namhaften deutschen Sachbuchverlag. Und wir können auch andere Lektoren für andere Themenbereiche vermitteln. Deswegen melde dich gerne, wenn du das möchtest. Aber generell, meine Empfehlung ist schon, ja, eine Lektorin, ein Lektor auf jeden Fall. Nochmal, so also theoretisch könntest du es auch allein machen, du bräuchtest es nicht unbedingt, aber in der Praxis, also keine Autorin, kein Autor macht das einfach so selbst, sondern ne, man möchte sich schon eben begleiten lassen, weil man eben auf ganz viele Sachen hingewiesen wird, die man ohne fremde Hilfe dann nicht sehen würde. Ja, und dann ist dein Buch veröffentlicht. Über das Thema Buch veröffentlichen machen wir noch andere Episoden. Aber wenn es dann veröffentlicht ist, wie kannst du mit deinem Buch Geld verdienen? Ja, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, es gibt manchmal Themen und Branchen, die sind nicht ganz dankbar für einzelne Buchverkäufe. Die gute Nachricht, andere Branchen wiederum sind sehr dankbar und da kannst du wirklich auch viel Geld verdienen mit der Veröffentlichung eines eigenen Sachbuchs. Generell empfehle ich aber, das Augenmerk gar nicht so sehr auf die einzelnen Buchverkäufe zu legen, sondern eher darauf, dass du das Geld im zweiten Schritt verdienen wirst und vor allem auch langfristig. Denn ne, das eigene Sachbuch, das wird deine Marke ergänzen, das eigene Sachbuch wird dafür sorgen, dass du schneller gefunden wirst, dass du mehr Anfragen erhältst, dass du qualitativ höherwertige Anfragen erhältst und darin liegt eben der finanzielle Nutzen und gar nicht so sehr darin, dass du jetzt eine einzelne Stückzahl irgendwie schnell abverkaufst. Generell ist es so, ich hatte ja vorhin auch gesagt, oder das ist ja so ein bisschen das Leitmotiv dieser Episode, achte darauf, dass du das Buch für andere Menschen machst, ja, dass du eine Botschaft vermitteln möchtest. Du möchtest etwas bewegen, du möchtest Menschen beeinflussen. Ja, da sollte dein ganzes Herzblut drinstecken in diesem Buch und da sollte es dir nicht um den schnellen Euro gehen. Das ist natürlich verlockend, ja, es gibt auch viele Anbieter, die dir versprechen, ne, wir knallen hier Werbeanzeigen drauf und machen das hier mit dem Scheme und dem Formular und so und da wirst du ganz viel Geld verdienen und so weiter. In der Regel sind dann die Bücher, die dahinter stehen, qualitativ nicht auf dem Standard, den ich persönlich jetzt vertreten würde. Und deswegen immer Achtung. Ja. Also Sachbücher macht man nicht, um damit dann ganz viel Geld zu verdienen. Nochmal, das ist ein Nebenaspekt, der kann eintreten, aber es sollten hier andere Gründe, im Vordergrund stehen. Und nun kommen wir langsam zum Schluss. Generell darfst du darauf achten, dass du dein Sachbuch auf eine einfache Weise formulierst. Ja, wir hatten das vorhin bei der Differenzierung angesprochen. Das Sachbuch ist von dir als Expertin oder Experte für ein größeres Zielpublikum, das nicht ins Thema eingearbeitet ist. Und die Menschen wollen dich verstehen. Ja, es gibt da immer mal wieder so dieses Vorurteil, dass Menschen das irgendwie unterbewusst gutieren würden. Ja, wenn du da ganz hochgestellst irgendwas intellektuell Aufgeladenes formulieren würdest. Meine Empfehlung, das gilt nur für einen sehr, sehr kleinen Teilbereich und wahrscheinlich gehörst du dazu nicht, wenn du gerade diese Episode hier hörst, sondern meine Empfehlung ist ganz klar, Hauptsätze, einfache Sprache, formuliere so, wie du sprichst, damit Menschen dich wirklich verstehen, damit Menschen die Ideen verstehen, die Botschaften verstehen, damit sie sie auch wiedergeben können und so weiter. Und das ist der Anspruch, den du an dein Werk auch sprachlich legen solltest, dass du wirklich etwas erreichst, dass du für deine Leser schreibst, dass du deinen Leserinnen dienst und dass du erst im zweiten Schritt dann eben an dich und deine eigenen Vorteile denkst. Und das ist auch die Überleitung zum letzten Hinweis für heute. Wenn du heute anfangen möchtest, dann überlege dir eine Fragestellung und denke dann schon bereits die Vermarktung mit. Und warum sage ich das so? Weil wenn du das machst, kannst du gleichzeitig prüfen, ob deine Sachbuchidee etwas taugt. Ja, denn wenn du später zum Beispiel für Medienformate, TV, Radio, Podcast, YouTube in Erwägung ziehst, dass du dich in Interviews hineinsetzt oder dass du irgendwie Talkshow-Formate machst oder so, dann wird es auch so sein, dass die Redaktion dich danach auswählt, ob du dein Thema in wenige Sätze zusammenfassen kannst und auch so rüberbringen kannst, dass es Menschen wirklich interessiert. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Herangehensweise. Es gibt natürlich immer auch Kontexte, in dem man sagen würde, naja, ne, das ist nun mal nicht für ein großes, breites Publikum. Aber generell ist das ein guter Test. Ich würde sogar so weit gehen, pack mal dein Smartphone aus und nimm mal ein Selfie-Video von dir auf und versuch mal so in 30 Sekunden zu beschreiben, worum es in deinem Buch geht. Und wenn du damit ganz arge Schwierigkeiten hast, also das wirklich runter zu abstrahieren, dann ist es ein Hinweis darauf, dass du nochmal über deine generelle Fragestellung nachdenken darfst. Dass es vielleicht etwas zu viel, dass es too much sein könnte für deine Leserschaft, für die Menschen, die sich für dieses Thema dann interessieren. Und wenn es nochmal ein bisschen verkürzt, ein bisschen runterdampfst, dann tust du allen Beteiligten einen Gefallen, deinen Lesern sowieso, aber auch dir selbst, weil dir das Schreiben dann noch leichter von der Hand gehen wird. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, besuche gern unsere Website buchschreiberei.de. Du findest alle Links in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei weiteren Episoden hier in diesem Buchschreiben-Podcast wieder. Bis dann.